Mein Bruder und ich, wir merken hier und empfinden das auch, und da sind wir uns eins drüber, eine große Wertschätzung. Ist ja nicht immer selbstverständlich, dass wir herzlich aufgenommen sind hier und euch dienen dürfen. Wir dienen euch. Das heißt, wir dürfen diesen Dienst tun. In der Bibel, im Alten Testament, steht um levitischen Dienst, um euch, die ihr Priester vor Gott seid, ne, helfen in eurem Dienst, in eurem Weiterkommen. Also wir sind eigentlich als Prediger hier Helfer, die euch helfen, damit ihr euren Dienst tun könnt. So ist das zu verstehen. Wenn ein Gebet ist und herausgefordert ist, ja, was ist denn dran zu reden? Dann gibt es ja so aufgrund der vielen Erfahrungen, die man ja hat, und die vielen Verkündigungen, die schon gehalten worden sind, kann man sagen, ach, dann ziehe ich mal Register 1. Aber für mich ist es so, und ist so, dass ich mich auf den Heiligen Geist verlasse. Auf sein Wirken, auf sein Reden, dass ich in die Stille gehe und höre, was ist dran heute Morgen hier in Hameln. Ihr könnt ja weiterfahren, das Thema von meinem Bruder, der hat ja ein starkes Thema, und das ist so wichtig, nicht nur in Hameln, sondern in Hildesheim und auch in den Gemeinden ringsherum, dieses Thema der Vergebung, des Loslassens, wie entscheidend und wichtig das ist, um überhaupt in dem Segen Gottes sein zu dürfen. Und das ist nicht so leicht, wie wir gehört haben, einen anderen loszulassen. Aber es ist nicht das Thema heute Morgen. Ich lese euch ein Wort vor, weil Gott das sagt hat, es ist Ermutigung dran. Es ist Ermutigung dran, zu stärken, zu ermutigen, aufzurichten vielleicht. Oder so zurechtzurücken, auf dem Weg zu bleiben, ist egal, was passiert, was geschieht, welche Umstände mich auch treffen, dass ich auf dem Weg des Glaubens bleibe, dass ich da in den Situationen, die mich treffen, und das kommen ja so einige Dinge auf einen drauf zu, dass ich sage, ja, ich bleibe fest und unerschütterlich. Und dazu gibt es eine Möglichkeit, wie kann ich fest und unerschütterlich bleiben? Und das geht nur dadurch, indem ich mit jemandem sehr eng in Verbindung bin, sehr stark im Austausch, im Gespräch bin, in Gemeinschaft bin. Und hier schreibt der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16 oder Vers 17. Ein Vers, ein einziger Vers mit drei Worten. Er bringt es ganz einfach in einen Zusammenhang des Textes, aber es ist ein Vers für sich abgeschlossen, mit drei Worten auf den Punkt. All diese Dinge. Er sagt und ermutigt dazu, betet ohne Unterlass. Und wenn ihr zu Hause Zeit habt, lest mal Kapitel durch, dann wisst ihr, um was es da auch alles geht. Aber das war mir so ins Herz hineingefallen, darüber etwas zu sprechen. Alle Zeit zu beten. Betet ohne Unterlass. Was heißt das nun für mich, ohne Unterlass zu beten? Kann ich da nicht schlafen? Kann ich da nicht essen? Kann ich da nicht trinken? Meinen Beschäftigungen nachgehen? Nein. Paulus meint durch den Heiligen Geist, er sagt ganz klar, betet alle Zeit, immer, zu jeder Zeit, zu jeder gelegenen Zeit. Manche legen sich ja Gebetszeiten fest, was eine gute Sache ist. Legen sich fest und haben Gebetszeiten, ganz feste Gebetszeiten. Und es ist auch richtig, wenn diese Gebetszeiten auch gehalten werden und jeder für sich es findet, hier bete ich, hier suche ich Gott, hier habe ich Gemeinschaft mit ihm, hier kann ich ihm mein Anliegen alle vortragen, was auch richtig ist. Aber allzeit zu beten, zu jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit, das kann in jedem Moment sein, wenn der Heilige Geist sich dazu leitet und führt. Vorhin unsere Schwester Bluma, nicht vorbereitet, betet für mich. Ja, Schwester Bluma bittet immer und oft um Gebet, was richtig ist. Und da muss man bereit sagen, ja, ich bete für dich. Wir beten zusammen, wir suchen Gott. Alle Zeit, vor sein Angesicht, jetzt, auch jetzt in dieser Zeit. Und ich war so dankbar für die Lieder, die ja auch darauf so hinführten auch. Und auch zu beten oder Anbetung. Als unser Bruder da gebetet hatte, es ist Zeit, Gott anzubeten, es ist Zeit, Gott zu suchen. Und wie komme ich da drauf? In der letzten Zeit, das habt ihr ja alle mitbekommen, die vielen Monate, das sind ja immer noch Ausläufer und Auswirkungen davon, Masken, Distanz zu halten, Vorsichtsmaßnahmen hier und da, was ja auch richtig ist. Darum geht das nicht. Aber in dieser Zeit, dieser ganzen Pandemie und diese Nachrichten und all diese Informationen, die da ständig gelaufen sind, die da en masse, weil eine ganze Fülle und eine ganze Menge war, ist egal, was du angemacht hast, Radio oder Nachrichten, ein Handy, alles das, du hast wirklich eine ganze Fülle von Informationen darüber bekommen. Und je mehr man sich dafür öffnete und hörte, es wurde immer undurchsichtiger. Du wusstest letztendlich gar nicht mehr, was ist denn nun wahr? Hü oder hot? Was ist wahr? Und dann kam dieser Shutdown, dass man alles runtergefahren hat und all diese Dinge, so alles auf Nullpunkt zu setzen, fast alles auf Nullpunkt zu setzen und dann mal aufpassen, mal sehen, wie das entwickelt. Und in dieser Zeit habe ich zu mir gesagt, nein, stopp. Ich lasse mich von den vielen, vielen verwirrenden Informationen, es sind ja auch gute dabei gewesen, das will ich nicht abstreiten, darum geht es nicht. Aber von den vielen, vielen Informationen verwirren lassen, in Unruhe versetzen lassen, dass ich nicht mehr weiß, was ob ich oben oder unten bin, wie auf der See. Du siehst ja, hat ja keinen Boden dann, dass du denkst, du verlierst den Boden unter deinen Füßen selbst als Gotteskind. Bis hin und her geworfen. Da habe ich zu mir gesagt, so ein Shutdown, so einfach mal alles auf Null zu setzen. Das ist genau richtig für mich. Für mich, habe ich gedacht. Fahr runter mit deiner Betriebsamkeit. Komm, werde ruhig. Geh in die Ruhe ein. Suche Gottes Angesicht. Fang an zu beten. Fang an, Gott zu suchen. Gerade jetzt auch in dieser ganzen Krise, in dieser ganzen Pandemie. Suche sein Angesicht. Lass dich nicht durcheinander bringen und durcheinander schütteln, sondern suche Gottes Angesicht. Suche seine Gegenwart, damit du in die Ruhe wieder hineinkommst und ruhig wirst. Damit du den Überblick behältst, damit du im Glauben weiter stehst und gute Schritte im Glauben tun kannst. Hier werden wir aufgefordert, betet alle Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, manchmal sagt man so, ja, ich fühle mich nicht danach. Ja, Mensch, als Kind, da bin ich gut drauf. Das kennt man ja. Die Probleme sind, die überwiegend sind. Du weißt gar nicht, was mit mir los ist. Ich habe auch Schmerzen oder ich habe jetzt Not, finanzielle Probleme. Du weißt gar nicht, was familiär mit mir los ist. Und du sagst, betet alle Zeit. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Ich kenne das auch, obwohl ich schon meine 40 Jahre fast auf dem Weg bin. Ich kenne diese Phasen, kenne ich auch, keine Lust zum Gebet. Ich sage mal einfach nicht, dass ich es getan habe. Formal ja. Da bist du ja Gott treu sein. Formal betest du, ganz religiös, normal. Versteht ihr? Versteht mich richtig. Aber nicht so diese Leidenschaft, nicht so dieses Feuer da drin, nicht so dieses Verlangen, Gott zu erleben hier, dein Eingreifen zu erleben, seine Hilfe zu erleben, nicht seine Gegenwart zu spüren, nicht, dass das Problem gelöst wird. Nein, die Probleme waren denn so überwältigend und die Herausforderung so stark, dass es auf einmal brach gelegen hatte, nicht so gebetet hatte. Vielleicht denkst du, Heinz, ich bete doch. Ich habe doch meine Gebetszeit. Aber Gott sagt, betet alle Zeit, bleibt im Gebet. Und das ist gut, wenn man das versteht, Herr, sich nicht von den Umständen und von den Situationen ablenken zu lassen, sondern dass er kommt, dass er sagt, ich gehe ins Gebet. Ich bete. Hans Hermann, langes Gebet ist gut. Ist besser als gar keins. Aber es ist entscheidend, aus welchem Herzen es kommt und wie es gemeint ist. Es gibt auch ganz kurze Gebete. Herr, komm mit deinem Feuer. Buff, Elia auf den Berg. Und alles brannte da. Es ist entscheidend, das zu verstehen, was Gebet bedeutet, was Gebet heißt. Gebet ist eine Gemeinschaft mit Gott zu reden, mit dem Vater im Himmel im Gespräch zu sein. Wenn ich so manchmal so im Nachdenken bin und so in Ruhephase bin, zu Hause lese, da beschäftige mich anders und meine Frau sitzt da und ich rede meine lange, lange Zeit nicht, ich sage es nur mal so, dann sagt sie, du, sprichst du nicht mit mir? Ich weiß nicht, ihr Eheleute, ja, manchmal ist das gar nicht böse gemeint, aber du bist so ruhig. Ist was? sprichst du nicht mehr mit mir? Sei doch, der Schatz, du weißt, ich spreche auch leise mit dir. Auch, ich bin noch da. Du verstehst uns ja auch. Oh, es ist ja wirklich, es ist wahr. Aufgrund der langjährigen Ehe, und wir sind schon weit über, ja, 45 Jahre verheiratet sind, dann lernt man sich, das ist wie wahr, man lernt sich schon ohne Worte gut kennen. Man weiß, man spürt und weiß, welch eine Gemeinschaft ist dazu nötig. Welch ein Vertrauen, welch eine Liebe, um das überhaupt sagen zu können. Ich verstehe meine Ehefrau auch, wenn sie nichts sagt. Ich verstehe auch, wenn sie viel sagt. Oder andersrum. Nein, ich verstehe, man versteht sich, man weiß das, man spürt das. Und so ist das in der Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, in Herrn Jesus Christus. Man versteht sich, wenn man in Gemeinschaft ist, man versteht sich. Und wenn du nur da bist, sagst, ach Herr, hilf. Und du wirst sehen, wenn du ihm das sagst, ach Herr, und du schüttest dein Herz auf, ach Herr, hilf. Seine Hilfe ist nicht weit weg, sondern er ist dir ganz nah. Manchmal ändern die Situationen sich nicht sofort. Ich habe das auf der Arbeit erlebt, da war ich frisch auf einer Arbeitsstelle. Und morgens war das so gegen 7:30 oder kurz vor 8 Uhr, das kann ich mich noch erinnern, ist schon viele Jahrzehnte zurück. Und da weiß ich noch, da kam ein Telefonat, eine Telefonzentrale mit fast sozusagen, doch, das war wie eine Hiobsbotschaft. Eine Arbeitskollegin, die nach Bad Münder musste, um einen Verwaltungslehrgang zu machen, ist unterwegs, schwer, schwer lebensgefährlich verunglückt worden. Eine bildhübsche junge Frau, wirklich, das sage ich so. Und da war sie auf dem Weg und dann passierte das. Ein ganz, ganz, ganz schwerer Unfall, das hat sie ganz, ganz schwer getroffen. Sie musste sofort ins Krankenhaus und war im Koma und all diese Dinge. Und dann stand ich da und meine Arbeitskolleginnen und Kollegen sagten, was sollen wir denn machen, Heinz? Was können wir jetzt machen? Das ist doch tragisch und traurig. Sie haben recht. Aber als wenn ich nur eine Lösung wüsste jetzt in dem Fall. Und dann kam so die Antwort, haben wir Deutsche es verlernt zu beten? Und das hat sie zum Nachdenken gebracht. Und dann kam sie zu mir und sagte, ich gehe doch nicht in die Kirche. Sag ich, wo steht das, dass du in die Kirche gehen musst, um zu beten? Habe ich gleich gesagt. Das lese ich nirgendwo. Geh doch in den Wald oder wo. Oder mach es doch, wo du bist. Bete doch. Das ist doch eine schlimme Situation. Das ist doch nicht so einfach, was da ist. Ist doch schwer, gefährlich, lebensbedrohlich, verletzt. Zu Gott schreien. Können wir Deutschen das nicht mehr, habe ich gesagt. Und bin in mein Zimmer gegangen, auf die Knie, habe gefleht für diese Frau. Und ich sehe da, ein, zwei Tage später kam eine Kollegin zu mir und sagte, Heinzi, ich habe deinen Rat befolgt. So, sag ich, was hast du denn gemacht? Ja, ich bin hingegangen im Wald und habe gebetet zu Gott. Sag ich, genau das ist es, genau das. Und das war so wunderbar, auch das Ergebnis letztendlich, was daraus geworden ist. Natürlich konnte die Frau nicht mehr arbeiten, aber sie konnte sich bewegen und lebte. Und von hier, der Kopf ist hübsch geblieben, also das Gesicht ist hübsch geblieben. Halleluja. Aber sonst, weil alle Körpersituationen waren, die waren eben beschädigt. Und da waren sie alle so froh darüber, dass sie noch lebte, dass diese junge Frau leben durfte. Welch eine Gnade, sag ich, Gebet ist wunderbar. Betet zu aller Zeit. Betet, betet. Und hier denke, dass der Heilige Geist uns Gotteskinder ganz klar und deutlich auch daran wieder ermutigen möchte, erinnern möchte, es erweckt zu sein da drin, lebendig zu sein und nicht so abtun irgendwie, man schläft so schnell ein. Und wir wissen das ja auch, dass der Jesus in Gethsemane war mit seinen drei Jüngern, mit allen seinen Jüngern, aber er nahm drei mit besonders, die in seiner Nähe eigentlich waren. Und da hat er sich entfernt ein bisschen, war ja Gethsemane, das war ein großes Problem für ihn, eine Not war das, was auf ihn zukommen sollte. Aber er hat darum gebetet, bleibt hier und betet. Und was passierte mit den Jüngern in dieser kritischen Situation, in diesem heißesten Moment, was passierte da? Sie schliefen wirklich ein. Und ich denke mir, dass es eine große Gefahr ist, auch für den Leib Jesu, für die Gemeinde Jesu, wirklich einzuschlafen. Schlafen. Nicht zu sagen, ja, ich bete ja schon. Schlafen, wirklich schlafen. Ich merke, dass er auch, wenn zum Gebet aufgerufen wird, ich bin da sehr, sehr bewegt und sehr traurig darüber. Die ganze Gemeinde wird aufgefordert zum Gebet, weil schwierige Situationen sind, weil es notwendig ist, sogar zum Fasten und Gebet. Und wenn du nachher umguckst in der Reihe, hättest du einen Lobpreisgottesdienst machen sollen, mit Power und so. Da wären mehrere gekommen. Vielleicht hättest du einen besonderen, qualifizierten Bruder einladen sollen, einen weltberühmten Bekannten. Vielleicht. Da wären noch viele gekommen, das Haus wäre zu voll. Da musst du Stühle reinpacken. Aber hier ist zum Gebet, Geschwister, aufgerufen. Und ich sehe diese Not, die in der Gemeinde ist. Ich sehe die Not. Ich sehe die Not. Ich sehe die Not. Nur wenige, die da wirklich kommen zum Gebet und es an den Thron Gottes zu bestürmen. Ist denn keine Not mehr da? Mein Haus soll doch ein Bethaus sein. Wisst ihr das? Und darum ist dieses Wort auch der Ermahnung in Liebe, aber auch der Ermutigung, nicht im Gebet zu vernachlässigen, sondern ins Gebet zu gehen und zu beten. Und nicht zu sagen, ich muss ja, und Überredungskunst muss man anwenden, um die Menschen zum Gebet zu animieren oder einzuladen. Ich empfinde das durch den Geist Gottes. Ich habe darüber gebetet nachher. Ich empfinde das als eine traurige Angelegenheit. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern vom Hörensagen, dass die Gemeinden und zum Gebet damals nach dem Krieg voll waren. Sie haben nichts gehabt, nichts anderes. Nöte gehabt. Auch evangelische Christen damals, die Kirchen, sie waren voll zum Gebet. Viele, wo Not und Elend ist, da rufen die Kirchen zum Gebet auf. Ihr wisst das, wenn da irgendwelche Unfälle passiert sind, irgendwelche tragische Situationen. Die Kirchen rufen auf zum Gebet. Und viele kommen und bilden eine Gebetskette. Sie kommen, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, der hier herausgefordert ist in dieser Zeit, ein Licht und Salz zu sein, seine Herrlichkeit zu offenbaren, seine Macht zu zeigen, hat einen großen, großen Mangel an Gebetssituationen. Ich weiß, ich habe schon viel gehört, ich bete zu Hause. Ich bete zu Hause. Ist gut, wunderbar. Das sollen wir ja tun, das ist wichtig. Aber hier ist Not in der Gemeinde. Was sehe ich? Ich möchte das nicht zu intim sagen. Auch bei uns in der Gemeinde in Hillesheim. Ich erkenne darin so eine Sache des Schlummerns, des Schlafens, einfach nicht bewusst zu sein, um was es geht. Und ich denke mir, die Zeit, dass Jesus wiederkommt, ist doch viel näher dieser Zeitpunkt, als das, wo wir uns bekehrt hatten. Und die Zeichen der Zeit, meine Lieben, wenn wir schauen mit Augen, mit Gottes Augen, die Zeichen der Zeit sagen ganz deutlich und klären das ganz deutlich, sein Kommen ist nah, darum wachet und betet. Und wenn wir nicht wach sind und schlummern und schlafen, dann soll das heute Morgen hier in Hameln dazu dienen, für jeden Einzelnen aufzuwachen von dem Schlaf. Endlich wach zu werden. Es geht nicht um eine Gebetsolympiade, wer am besten betet. Sondern es geht darum, dass eine Gemeinde wieder auf den Knien geht und betet und zu Gott ruft, zu Gott schreit, erbarme dich unser. Komm du mit deiner Herrlichkeit zurück. Mit deiner Gegenwart, dass es spürbar ist. Komm du zurück, so wie die Ekklesia damals gebildet worden ist. Die Entstehung der Ekklesia, die Alten wissen das nicht noch. Mit welch einer Kraft Gott gegenwärtig war. Mit welch einer Herrlichkeit, das waren Kraftwirkungen. Mit einer Autorität und Vollmacht, die nicht irgendwo in einem Supermarkt zu holen ist, sondern allein in der Gegenwart Gottes, damit Menschen sich bekehren, damit Menschen die Wahrheit, das Wort Gottes hören in Kraft und verändert werden, damit die Menschen Heilung erleben. Heilung gehört genauso dazu an Geist, Seele und Leib, dass Menschen, die mit Krüppeln in die Veranstaltung gekommen sind, gehbehindert, schwer krank, plötzlich durch das Wort Gottes, was das Wort Gottes verkündigt worden ist in Kraft, plötzlich aufstanden und waren geheilt und sind gesprungen, bin geheilt und andere ihre Knie beugten vor Gott. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Viele Worte sind gemacht und viele Worte werden gemacht. Viele erwarten eine intellektuelle und kluge und eine rhetorisch ausgefeilte Predigt. Worte, Worte, Worte. Gewaltig, gewaltig. Aber ich erwarte die Kraft. Durch die einfache, durch die törichte Predigt, durch die Kraft Gottes, das erwarte ich. Und ich glaube, es kommt nicht von selbstverständlich. Ich kann fragen, das kommt nicht. Es kommt nur, indem die Gemeinde anfängt, Gott zu suchen und Veränderung erleben möchte. Dass Menschen, dass sie kommen und das Wort Gottes, seine Gegenwart spüren, seine Herrlichkeit erleben, von ihm berührt sind, nicht von dem Prediger. Sie müssen von Gott berührt werden. Das Wort muss ins Herz hineinfallen. Das Wort ist Geist und Leben und richtet aus, wozu es gesandt wird, in Autorität. Es ist ein veränderndes Wort, dass selbst Sünde offenbar wird. Ist doch nicht schlimm? Warum fürchten wir uns? Warum haben so viele Angst, dass Sünde sichtbar wird? Denn Sünde trennt doch von Gott. Auch als christliche Sünde auch. Ist Beispiel, wenn ich mit meiner Frau in Konfrontation von Stress bin, also Meinungsverschiedenheiten, das meine ich. Und ich versuche das auf meine Art durchzusetzen und bin sehr streitsüchtig dabei, diskutierfreudig dabei und sehr massiv, dann glaubt man nicht, dass unsere Ehe dann in dem Moment in Harmonie ist. Und dann klingelt es plötzlich, ding dong, ach, der Besuch kommt, der Besuch kommt. Da kommt der Besuch rein und schon mal, alles schön, gut, schön, dass ihr da seid und besten. Herrlich, herrlich, oh, wir haben so gefreut. Versteht ihr, was ich meine? Das klappt nicht. Da musst du ein guter Schauspieler sein, da musst du es können, da musst du es trainiert haben. Aber jeder, der da geistlichen Blick hat und das erkennen kann, der spürt die Sensibilität, der hat die Sensibilität und spürt, hier stimmt was nicht. Hier hängt der Haussegen schief. Und so ist es oft auch, dass Gottes Kinder sich nicht trauen, oftmals die Sünden zu bekennen. Ich weiß noch, ich erzähle das aus meiner Geheimniskiste, wenn ich Streit gehabt habe oder Diskussionen, die nicht zu nichts geführt haben, nicht gut waren, selbst mit meinem Vater damals, er ist ja der Heinrich gewesen, ich bin der kleine Heinrich gewesen, da gab es oft Meinungsverschiedenheiten und manchmal war das nicht so einfach. Gut, es ist ja auch nicht schlimm, Meinungsverschiedenheiten zu haben, aber so manchmal, dass sich das hochschaukelt. Und wenn die Dinge nicht geregelt waren, wenn vorher nicht einander bekannt worden ist um Vergebung oder die Sünde bekannt hat, dann bin ich nie dienen gegangen. Habe ich über den Predigtdienst gesagt, ich predige nicht, ich kann nicht. Ich kann doch nicht predigen. Wie soll ich predigen, der ich im Unfrieden bin? Wie soll ich denn predigen, Menschen Liebe verkündigen, Gnade Gottes, Herrlichkeit Gottes, Kraft Gottes, wenn ich nicht im Reinen bin? Und dann geht es aber ab ins Gebet, ins Kämmerlein, das glaubt mir. Und das weiß ich noch, wie ich das getan habe. Und er hat mir gezeigt, geh hin zu deinem Vater, entschuldige dich. Du hast da keinen Respekt gezeigt. Ich achte ihn immer, könnt ihr keine Fragen, immer Wertschätzung, Respekt. Aber das war so, da war so der Hase im Pfeffer. Das war das Problem. Und als der Geist Gottes mir das zeigte, geh hin und demütige dich, bekenne vor dir das, was du verkehrt gemacht hast, Respektlosigkeit gegenüber deinem Vater. Mach das. Und dann ist es natürlich nicht immer ein einfacher Weg, das einzugestehen. Aber ich möchte nur, dass ihr versteht, wenn da was irgendwo zwischen ist, dann kann keine Wirkung da sein, was effektiv ist. Und bin zu meinem Vater gekommen, habe mich vor ihn hingekniet, sage, Papa, es tut mir so leid, habe geweint. Ich habe nicht Respekt vor dir gehabt, in diesem Fall. Ich war respektlos, das wollte ich nicht tun, vergib mir. Und mein Vater, steh auf, nein, Heinrich, alles gut, ich vergebe dir, alles gut. Wir haben uns in den Arm genommen, gedrückt, meine Mutter saß da, Tränen gehabt und es ging weiter. Und ich hatte wieder Freiheit gehabt, im Geist zu dienen. Und so ist es. Warum bekennen wir denn nicht unsere Sünden, unser Fehlverhalten? Gott verdammt dich doch nicht deswegen. Gott schmeißt dich doch deswegen nicht raus. Er weiß doch, wie wir sind, was für ein Gemächte wir sind. Sondern komm zu ihm ins Gebet, geh ins Kämmerlein, bring ihm dein Anliegen, deine Not, bring ihm die Situation. Ach Herr, hier habe ich große, große Probleme. Bete alle Zeit. Und der Herr kommt und wird dir helfen, aufhelfen. In dem Wort Gottes gibt es so, so viele Beispiele. Um die alle aufzuführen, reicht die Zeit nicht aus. Ich habe die Uhr immer noch im Blick. Da könnte man eine Bibellehre auch machen über Gebet. Es kommt mir nicht heute Morgen darauf an, wie habe ich gut zu beten? Worauf muss ich achten, wenn ich bete? Wie kann man beten? Was machen andere, wenn sie beten? Oder wie und das? Mir geht es nicht um die Lehre des Gebetes als Lehrer. Sondern heute Morgen geht es darum, dich wach zu rütteln. Da, wo du bist. dich in deinem Schlummerschlaf wachzurütteln. Ja, ja, das habe ich verstanden, Gott. Ich habe diese drei Worte verstanden. Die drei Worte, die sind nicht schwierig für mich, sich zu merken. Diese drei Worte habe ich kapiert. Ich überdenke mein Leben und ich denke darüber nach. Wer kennt nicht Bedrängnisse? Und wer kennt nicht Nöte, die er persönlich hat? Als meine Tochter damals, das ist ja beim Herrn, als sie 5, 6 Jahre alt war, fing es an, dass sie Diabetes bekam. Und zu dieser Zeit wussten wir das nicht, haben das gar nicht so gemerkt. Sie war einfach kraftlos krank und lag da wie in einem Siechtum. Und zu dieser Zeit war das noch so, wer zum Arzt geht, glaubt nicht richtig. Ich weiß das noch. Ich sag das nicht so. Und ich wollte glauben. Und ich wollte den Geschwistern beweisen, wie ich glaube, wie stark ich bin, wie ich glaube. Ich wollte nicht zu einem da gehören, der nicht glaubt, wie die Schrift es sagt, sondern alle sagten das. Mach doch nichts, dann betest du und dann zack, dann wird das. Und ich wollte mich dadurch beweisen. Aber es hat nichts gebracht. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und ich war so hilflos, so ratlos. Ich war so in einem Zwiekampf mit mir. Wenn ich jetzt dies und das mache, dann reden die Geschwister und dann denken die Geschwister. Und Gott denkt von mir, dass ich nicht glaube. Und ich bin ins Gebet gegangen, ganz extrem. Das erste Mal so, mit Fasten und Beten. Ich habe ein Totalfasten gemacht, weil das ja eine Not war. Sie lag da im Sichtturm, die wussten nicht, was ich machen sollte. Soll ich sie jetzt nehmen, zum Arzt bringen? So, diese Situation. Ich saß da draußen, wir hatten noch so einen schönen Kirschbaum, so einen Süßkirschbaum, wo die Hütte da steht bei uns heute, aber damals war ein Süßkirschbaum. Und dann saß ich da, ich glaube auf dem Torfballen und so, und habe zu Gott eines Tages so geschrien und gebetet. 3 Tage gefastet, 3 Tage nichts getrunken. Also mit Trinken, da muss man vorsichtig sein, das ist nicht angedacht beim Fasten. Sollte man lieber nicht machen, aber ich wusste das nicht. Wenn schon, denn schon, dachte ich, Herr. Dann saß ich da total ratlos. Ich wusste keinen Ausweg. Ich wusste nicht, wer mir helfen kann. Was soll ich tun? Ich wusste das nicht. Du denkst, ja, du wirst doch zum Arzt gefahren, du Dummkopf, oder was? Ja, aber ich war in einer Situation, in einer Krise, in einer Spannung, so gespalten. Ich wusste nicht, ich wollte einerseits Gott gefallen, seinem Willen tun. Ich glaube an Heilung, ich glaube an Totenauferstehung. Ich glaube, dass Dämonen ausfahren. Ich glaube, dass Blinde sehend werden. Ich glaube, dass hier Lahme gehen werden. Ich glaube auch heute noch daran, dass Gottes Geist so stark ist und dich spontan heilt, ohne dass ich so gemacht habe. Das glaube ich. Und ich habe das damals auch geglaubt. Zu mir hat man mal gesagt, so als Jungspund, als ich so jung war, wieso kannst du das sagen? Du glaubst an Totenauferweckung? Jetzt so, ja, da. Sagen sie, manch übertreibt das mal nicht gleich so. Aber ich habe daran geglaubt, festgenommen, glaube heute noch an diese Realität der Kraft Gottes. Jetzt kommt, was ich gemacht habe. Da saß ich. Und dann sage ich, oh Herr, was soll ich tun? Ich bin hilflos, nur du kannst mir helfen. Gib mir, ich weiß es noch ganz genau, wie ich das war, geschrien habe in meinem Herzen, laut auch ausgesprochen, hilf mir. Dann kam Gottes Wort. Ich sage, wie es kam. Deine Tochter wird nicht leben, die wird nicht sterben, Entschuldigung, sondern sie wird leben. Danke. Und was jetzt? Jetzt kam mein Vater, der ja Maurermeister war, von der Arbeit, und von der Einstellung und so, wie wir gelehrt worden sind, seine Haltung genauso wie ich. Gebet, Krankenheilung, alles das. Er kam, ich weiß noch, mit seiner Arbeitsmütze, mit seinem Bulli, er hat immer einen Bulli gehabt, selbstständig gefahren. Er kam auf den Hof, hat mich da sitzen sehen, ist nicht zu mir gekommen. Geht rein in unser Haus, die Haustür war auf, geht rein und sieht unsere Tochter, in welch einem Zustand sie da war, in welchem Sichtum sie da gewesen ist. Er kam raus zu mir und sagt, Heinrich, ich sage dir Folgendes. Wenn du sie nicht zum Arzt bringst, wird sie jetzt sterben. Wird sie sterben. Dann hast du sie verloren. Also bring sie zum Arzt hin. Ich sage, Jesus, danke dir. Man denkt, was ist denn das? Welche Antwort? Aber es war die Klärung meiner Frage. Die Klärung dessen, was ich brauchte. Und mein Vater, viele kennen ihn und kannten ihn ja noch, wie mein Vater war, stand im Glauben und ein brennendes Herz und alles das. Er betete auch für Kranke und wir haben auch Krankenheilung erlebt, auch damals. Aber nein, er kam zu mir, er hat nicht lange gebraucht. Der kam spontan, der kam gleich zu mir, dort, wo ich auf dem Torfballen gesessen habe, und sagte, Heinrich, ich sage dir, mach das so und so. Und wie gesagt, das haben wir getan. Und unsere Tochter wurde fast 40 Jahre alt. Und Gott hat uns da durchgetragen, durch viele Dinge hindurch, durch viele Dinge hindurch. Noch ein Beispiel aus dem Leben heraus, was Gebet bewirkt, durch Gebet. Gott antwortet. Gott antwortet auf seine Art und Weise. Gott sendet Hilfe. Und wenn es dein Bruder ist, sage dir. Oder wenn es ein Traum ist, eine Offenbarung ist, wenn es während der Verkündigung ist. Ich sage, Gott kennt dein Herz und er antwortet auch. Eines Nachts hörten wir, unsere Tochter hatte nebenan geschlafen gehabt, dann hörten wir so ein Jammern. Also so wie jemand, der in großer so ein Jammern. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen, aber versteht so. Und wir wussten, wir wurden wach. Und wir wussten, hallo, da stimmt etwas nicht. Und zwar, wenn es überzuckert oder unterzuckert ist, dann reagiert der Körper, ich weiß nicht, anders irgendwie. So, es war nicht so einfach, ganz gefährlich. Und in dem Zustand war sie. Und dann fangen wir gleich an, dann schreckst du gleich auf aus dem Schlaf und gleich die Situation, dieses Jammern, jetzt müssen wir dahin, ihr helfen. So, und jetzt kommt zu dieser Tragik noch dazu, zu der Situation, dass das Licht nicht brannte, Strom ist ausgefallen. Nun standen wir nicht nur in dieser Situation, sondern auch im Dunkeln. Und nebenan schlief unser kleinster, jüngster, der war damals so. Und jetzt passiert Folgendes. Wir waren so aufgeregt. Unser Herz hat so geschlagen. Unser Herz hat so gepocht. Was sollten wir tun? Was sollen wir machen? Wir waren ja so konfus, so durcheinander. Könnt ihr verstehen? Dass du bist da, also ehrlich, am Rotieren bist du dann normalerweise. Und jetzt kommt etwas. Bin ich irgendwo im Bild oder so? Gibt es das? Nee, nicht. Oder? Ich mache es jetzt einmal hier vor, ich verschwinde vom Bild und dann stehe ich wieder auf und sage das. Und unser Jüngster, so ein Steppke, fing an zu beten, der Kleine, der Johannes. Also, er ging auf die Knie und hat gesagt, Mama und Papa, lasst uns erstmal beten. Ich sage euch Folgendes, das haben wir gemacht. Und der Wind, der Stress, die Hektik war weg. Du hast wieder klare Gedanken gehabt. Und dazu kam noch Folgendes, das Licht ging wieder an. Geschwister, die Zeit ist gleich rum. Aber ich denke, ihr seid noch nicht müde, ne? Nehmt das auf, das Wort. Ich möchte euch damit ermutigen. Der Herr hat große Gnade geschenkt. Bis wir lernen mussten, auch unsere Tochter, als sie dann im Sterben lag, abzugeben. Das war so schmerzhaft. Das tat so weh. Heute kann ich jeden verstehen. Jeden, ganz klar. Es ist ein Schlag hier rein. Das tut so weh. Und wisst ihr, was uns, meine Frau und mir geholfen hat? Geschwister, die haben gesagt, wir beten für euch. Denn ich war nicht so stark im Gebet. Das konntest du oft nicht. Wenn du gesehen hast, wie der Kalle war da mit bei öfters, wie sie gelegen hat, welche Schmerzen, wie Gesicht verzerrt, wie in welchem Zustand. Da kannst du nur sagen, oh Herr, hilf. Mehr kannst du nicht sagen. Hilf, hilf. Ich bin manchmal rausgegangen, weggegangen, weil ich das nicht ertragen konnte, dieses Leid. Ich konnte es nicht ertragen. Aber was ich damit sagen möchte, und dann haben unsere Geschwister angerufen. Wir haben Bekannte in Amerika, wo die früher mal in Ecclesia mit waren. Und hier und dort haben wir gesagt, und die Sintis auch haben für uns gebetet, das weiß ich. Die Sinti haben fest auch für uns gebetet. Und meine Frau und ich, wir haben in dieser Phase Kraft Gottes empfangen, Kraft Gottes erlebt, seinen Trost und seine Gegenwart. Der Schmerz war noch da, die Traurigkeit war noch da. Aber Gott hat Kraft, wirklich diese Kraft gegeben, zu überwinden, nicht an dieser Not, an diesem Elend zu zerbrechen. Also heute Morgen, schlussendlich, als Summe darunter, betet. Wie war das, betet? Ich möchte, und nicht ich, der Geist Gottes, denke ich, er möchte euch dazu ermutigen, uns alle ermutigen, eine Sache festzumachen, wirklich. Nicht nur ein Aha, nicht nur hören das Wort. Gott sagt, die das Wort hören und tun. Und du wirst eine große Veränderung erleben für dich selbst, für deine Umgebung, für die Gemeinde, für die Leiter, die Ältesten, für deine Kinder, für deine Enkel, ja, für dich selbst, für dein ganzes Haus. Der Herr segne dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. So sei es.